SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit dem Feature. Verscharrt, in Latrinen versenkt, verwest im Bananenhain, 800.000 Menschen, meist Tutsi, wurden 1994, also vor genau 20 Jahren, im ostafrikanischen Ruanda getötet. Ein Völkermord, der das Land in den Abgrund stürzte. Heute herrscht Frieden in Ruanda, aber der Genozid wirkt fort. Günter Beyer und Gabi Meyer haben auf ihrer Reise ins Land der 1000 Hügel sowohl Zeugnisse des Schreckens als auch der Hoffnung gesehen. Unterm Strich aber haben sie eher verstörende Nachrichten mitgebracht aus einem Land, dessen Zukunft längst begonnen hat.
Es geschah am 12. April 1994. Wir waren 70 Männer. Wir sind in die Nachbargemeinde, nach Uhinga gegangen. Dort haben wir einen Menschen getötet. Wir kannten ihn nicht. Wir haben nicht einmal gewusst, wo der Mann wohnt. Die Nachbarn sagten uns, das ist das Haus des Tutsi.
Dieses Hochhaus ist ein gutes Beispiel für unsere Vision von unserer Hauptstadt Kigali. Das alte Geschäftsviertel hier, das wollen wir auch verändern. Im Sinne unserer Zukunftsvorstellung, dass große Investoren die Entwicklung unserer Stadt ermöglichen.
Rwanda mubyeyi wanje reka nkwihoreze.
Ruanda, wo Mörder und Überlebende Nachbarn sind.
Ein Land sucht seine Zukunft. Eine Sendung von Gabi Meyer und Günter Beyer.
Heute besuchen wir Frau Mukabutera. Ihr Mann wurde während des Völkermordes getötet. Einige seiner Kinder aus erster Ehe auch. Sie überlebte. Sie hat alles gesehen.
Wir fahren mit Faustin Murangwa hinaus aus Kigali. Am Stadtrand kleben Häuser dicht gedrängt an steilen Abhängen. Schon bald haben wir das Stadtgebiet hinter uns gelassen. Grüne Hügel, soweit das Auge reicht. Tausende. Die Leute sagen, würde man das kleine Ruanda bügeln, wäre es 10-mal so groß. Zwischen Feldern und Beeten ducken sich Lehmhäuschen und Zementkarten, wie von Riesenhand ausgeschüttet. Faustin Murangwa ist Rechtsanwalt, Anfang 30. Er hat in den letzten Jahren zahlreiche Prozesse vor Dorfgerichten, den Gacaca rund um Kigali, beobachtet. Die Anklagen gegen die Dörfler lauteten auf Beteiligung am Völkermord. Ihnen wurde vorgeworfen, sich an den Morden, Vergewaltigungen und Verstümmelungen beteiligt zu haben, die zwischen April und Juli 1994 schätzungsweise 800.000 Menschen in Ruanda das Leben kosteten. Die meisten waren Tutsi. Faustin, in Ruanda spricht man sich oft nur mit dem Vornamen an, Faustin also wird uns mit einigen Leuten bekannt machen, die ihm bei den Prozessen aufgefallen waren. Wie kann man nach dem Grauen weiterleben, wollen wir wissen. Welche Zukunft malen sich die Menschen aus? Ist hier ein friedliches Zusammenleben überhaupt vorstellbar? Von der Asphaltstraße folgen wir Faustin auf einem schmalen Pfad den Hügel hinunter, zwischen großblättrigen Stauden und Maisfeldern. Wir durchqueren eine hoch aufragende Bambuspflanzung. Ohne den Rechtsanwalt würden wir uns verlaufen. Aus der roten Erde sprießen frisch gepflanzte Setzlinge. Daneben wachsen Sträucher. Frauen in bunten Röcken und Blusen beugen sich tief über die Scholle. Drei Männer graben ein Feld um. Hacke, Spaten und Machete sind hier die einzigen Werkzeuge.
Die Leute bauen Bohnen an, auch Süßkartoffeln, Maniok, Kaffee und Bananen.
Am Morgen hat es geregnet. Die Blätter glänzen noch feucht in der Sonne. Ruanda ist ein fruchtbares Land und die Temperaturen sind meist erträglich, denn die Hügel buckeln hoch über Meeresspiegel. Im Tal schlängelt sich ein schlammfarbener Fluss.
Das ist der Nyabarongo. Er fließt quer durch Ruanda und mündet in den Nil.
Angelique Mukabutera begrüßt uns am Zaun ihres Gehöfts. Die Umfriedung aus langen, dürren Ästen hindert ihre Hühner am Weglaufen. Das Haus ist mit Lehm verputzt. Auf beiden Seiten der Tür ist ein kleines Fenster in die Wand eingelassen. Die ernste Frau mit kurzen Haaren bittet uns herein. Im Halbdunkel des Zimmers stehen auf festgestampftem Lehmboden 5 Sessel um einen niedrigen Tisch. In einer Ecke ein gelber Kanister. Sonst ist der Raum leer.
Ich bin durch meine Heirat von einem Nachbarhügel hierher gekommen. Das war 1990. Damals war ich 22 Jahre alt. Mein Mann war ein Witwer mit 6 Kindern. Zusammen haben wir noch 2 Kinder bekommen. Mit unseren Nachbarn sind wir gut ausgekommen. Wir haben uns gegenseitig eingeladen und uns Sachen geliehen. Stühle zum Beispiel, wenn Gäste kamen.
Ein Kind kommt herein und setzt sich still neben unsere Gastgeberin. Das Mädchen wohnt in der Nachbarschaft. Angelique Mukabutera passt heute auf sie auf. Die Kleine hat sich das Mobiltelefon geangelt und drückt auf den Tasten herum. Es gibt zwar keinen elektrischen Strom im Haus, aber die nächste Handyladestation ist nicht weit. Ihr ganzer Stolz, erzählt die Bäuerin, sind ihre beiden braunen Kühe mit lang geschwungenen Hörnern im Stall hinterm Haus.
Ich habe gerade gesagt, dass wir in Harmonie lebten. Aber es gab doch Familien, mit denen wir keinen Kontakt haben wollten. Da war zum Beispiel eine Familie mit 2 jungen Männern, die machten in der Partei gegen die Tutsi mit. Da konnte man nicht hingehen. Wir hatten Angst vor diesen kräftigen Kerlen.
Bereits vor Jahrhunderten ging ein Riss durch die ruandische Gesellschaft. Familienverbände, die viele Rinder besaßen, zwangen ärmere Bauernfamilien, die vom Ackerbau lebten, zu Fronarbeit. Als die Europäer, zunächst die Deutschen, dann die Belgier, ins Land kamen, benutzten sie die rinderzüchtende Tutsi-Minderheit, um ihre Macht zu festigen. Allein Söhne aus Tutsi-Familien erhielten Zugang zu Missionsschulen. In den 1950er Jahren forderten Tutsi die Unabhängigkeit. Daraufhin schwenkten belgische Kolonialherren und katholische Kirche um. Von nun an unterstützten sie die Hutu-Mehrheit. 1959 erhoben sich Hutu in blutigen Revolten gegen die Vorherrschaft der Tutsi. Über 100.000 Tutsi flohen in die Nachbarländer Kongo, Tansania und vor allem nach Uganda. Unter ihnen waren ein kleiner Junge namens Paul Kagame und seine Familie. In den folgenden Jahrzehnten wollten Exilierte nach Ruanda zurückkehren. Ein mörderisches Muster bildete sich heraus. Bewaffnete Tutsi-Gruppen versuchten, nach Ruanda zu gelangen. Die in Ruanda verbliebenen Tutsi wurden Opfer gewalttätiger Hutu. In den 1980er Jahren stellten Tutsi in Uganda eine Rebellenarmee auf und drangen immer wieder nach Ruanda ein. Dessen Hutu-Regierung verdächtigte die im Lande lebenden Tutsi, mit den Terroristen gemeinsame Sache zu machen.
Die ruandische Regierung behauptete, die Rebellen provozieren den Bürgerkrieg. Sie wollen die Hutus töten. Die Regierung hat den Hass gegen die Tutsi, die in Ruanda geblieben waren, angestachelt.
Wir sind hier mitten im Stadtzentrum. Hier, direkt beim großen Verkehrskreisel, fängt das Geschäftsviertel an. Dieses Hochhaus ist ein gutes Beispiel für unsere Vision von der Hauptstadt Kigali. Theophila Nirahonora zeigt voller Stolz auf einen Wolkenkratzer mit blau verspiegelter Fassade.
Wir fordern alle auf, herzukommen und sich hier anzusiedeln. Alle Investoren sind eingeladen, Geschäfte zu machen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen das zu ermöglichen.
Theophila Nirahonora hatte uns mit ihrem schwarzen Geländewagen vom Hotel abgeholt. Gar nicht so einfach, im Schatten der Hochhäuser einen Parkplatz zu ergattern. Kaum steht das schwere Fahrzeug, ist eine Politesse zur Stelle und verkauft ihr einen Parkschein. Theophila ist eine stämmige Frau, nicht groß, Ende 40. Sie fühlt sich in dem Trubel offenbar zu Hause. Schließlich war sie bis Anfang 2011 Bürgermeisterin von Nyarugenge, dem zentralen Bezirk der Hauptstadt Kigali. Theophila, auch sie spricht uns gleich mit Vornamen an, stellt uns ihren früheren Kollegen Emmanuel Ingabire vor, den verantwortlichen Stadtplaner. Im Großraumbüro steht ein imposantes Gipsmodell vom zukünftigen Kigali. Die Hauptstadt ist kaum wiederzuerkennen. Hochhausgebirge, noch mehr Trassen für Autos und Busse und ein langgestrecktes Freizeitparadies mit Badesee am Fuße der überbauten, asphaltierten Hügel. Bevor er mit seinen Leuten den Masterplan Kigali 2020 entwarf, erzählt Stadtplaner Ingabire, hätten sie mehrere Länder besucht. Nun wolle man einem Land nacheifern, das einen guten, überzeugenden Plan habe. Singapur nämlich. Nach dem Ausblick auf Kigali 2020 bringt Theophila uns ins Hotel zurück. Wir bestellen Tee Africain, schwarzen Tee mit Milch und einer pfeffrigen Gewürzmischung. Im Frühstücksraum ist es schummrig. Ab und zu springt der Kühlschrank an, um die Bierflaschen aus lokaler Produktion Marke Primus kalt zu halten. Theophila schaltet ihren Blackberry aus und erzählt ihre Geschichte.
Wir lebten von der Landwirtschaft. Meine Familie besaß viel Land und Kühe. 1959 wurde mein Vater eingesperrt. Das Einzige, was ich von ihm weiß, ist, dass er 1969 starb. Meine Mutter blieb mit uns Kindern dort oben im Norden wohnen, mitten unter Hutus. Die nächste Tutsi-Familie lebte 8 Kilometer von uns entfernt.
Damals, Anfang der 1960er Jahre, hatte die Rebellion der Hutu-Mehrheit gegen die Vorherrschaft der Tutsi-Minderheit bereits zehntausende Menschenleben gekostet. Meist lebten die Familien zwar als gute Nachbarn miteinander, doch der Frieden war zerbrechlich.
Ich erinnere mich, dass wir einmal eine Nacht bei Hutus verbrachten. Sie haben uns beschützt. Wir sind sehr früh aufgestanden. Niemand sollte wissen, dass wir bei ihnen geschlafen hatten. Am Abend sagten sie, dass sie zu uns halten. Und sie haben uns etwas zu essen gebracht.
Hutu, Tutsi, Tutsi, Hutu. Woher weiß man, wer wer ist? Auf den Hügeln leben die Familien seit Generationen zusammen und Ehepartner kommen allenfalls vom Nachbarhügel. Man kennt sich und man heiratet durchaus über ethnische Grenzen hinweg. Hutu und Tutsi haben ohnehin viele Gemeinsamkeiten. Sie sprechen dieselbe Sprache, Kinyarwanda. Sie beten traditionell zur selben Gottheit. Später werden sie von den Missionaren der Weißen Väter getauft. Die Patres machten aus Ruanda das katholischste Land Afrikas. In Europa grassierten seit dem 19. Jahrhundert Rassentheorien, nach denen Menschen aufgrund ihres Aussehens und zugeschriebener Eigenschaften sortiert wurden. Die Belgier brachten die rassistischen Kategorien mit nach Ruanda. Lang und dünn, Tutsi, klein und mit rundem Kopf, Hutu. Die Kolonialherren ließen in den Personalausweisen die Rasse festschreiben. Aber wenn es ihnen passte, vergaßen sie ihre eigenen Regeln. Ein Hutu, der 10 Kühe besaß, wurde zum Tutsi erklärt. Trotz vieler gemischter Ehen gibt es keine gemischten Kinder. Dafür sorgt das herrschende Männerrecht. Ein Kind wird immer der Ethnie des Vaters zugeschlagen. Die Spaltung Ruandas in Hutu und Tutsi ist also mit jeder Generation aufs Neue zementiert worden.
Wir fahren heute in den Bezirk Kanyinya, das ist nicht weit von Kigali. Dort treffen wir Herrn Twahirwa. Er lebt seit langem da, schon seine Eltern haben dort gewohnt.
Mit Faustin, dem Rechtsanwalt, sind wir auf der Straße Richtung Kongo unterwegs. Vor uns quält sich ein schwer beladener Lastwagen bergan. Zwei Jungen auf Fahrrädern halten sich an der Ladeklappe fest und lassen sich mitziehen. Am Straßenrand schleppen Männer und Frauen Ziegel zu einem Bauplatz ein Stück Hügel abwärts. Andere schaufeln Zement auf einen Haufen und gießen Wasser dazu. Heute ist Umuganda, der Tag der Gemeinschaftsarbeit. Wir kommen alle hier aus der Nachbarschaft, sagt eine Frau. Wir bauen zusammen ein schönes neues Haus. Ein anderer Helfer ergänzt, das wird ein Haus für Arme. Es bekommt Strom und Wasser. Ein großer, schlanker Mann Mitte 50 beaufsichtigt die Arbeiten. Er spricht leise mit Leuten, weist mit sparsamen Gesten Aufgaben zu. Innocent Twahirwa trägt eine dunkle Nadelstreifenhose, ein hellblaues Hemd und Gummistiefel. Wir treffen uns vor seinem Dorfladen direkt an der Straße. Das Geschäft führt Gemüse, Reis, Kosmetika und Batterien. Innocent Twahirwa hat eine schmale Holzbank ohne Lehne vor den Eingang gerückt.
Ich bin Bauer. Ich lebe von der Landwirtschaft. Ich baue vor allem Hülsenfrüchte, Mais, Gemüse und Kartoffeln an. Außerdem bin ich der Dorfverantwortliche. Ich möchte zuerst über 1959 sprechen. Damals wurde das Königtum abgeschafft. Parteien wurden gegründet. Da gab es Konflikte. Es wurden nicht nur Angehörige des Königshauses getötet, sondern auch Leute, die am Hof gearbeitet haben. Andere sind geflohen. Aus meiner Familie ist niemand getötet worden. Wir sind einfache Leute. Wir sind geflüchtet. Irgendwann sind wir zurückgekommen. Unsere Häuser waren niedergebrannt, aber die Nachbarn haben uns unterstützt, sie wieder aufzubauen. Sie haben auch während unserer Flucht für unsere Kühe gesorgt. Andere Sachen waren weg. Wir haben dann einfach weitergemacht.
Dorfbewohner bleiben auf ihrem Weg zu Innocent Twahirwas Laden neben der Bank stehen. Sie hören einen Augenblick zu. Der Dorfvorsteher lässt sich nicht ablenken, als er von der Zeit kurz vor dem Völkermord erzählt.
Schon 1990, als die Rebellen Ruanda angriffen, da war dieser Hass gegen die Tutsi. Und der ist explodiert. Egal, wo du hingegangen bist, du bist beschimpft und bedroht worden. Du fühltest dich nicht mehr zu Hause. Die haben uns Schlange genannt und Kakerlake.
Um den jahrelangen Bürgerkrieg zu stoppen, sollten die verfeindeten Gruppen unter internationaler Vermittlung verhandeln. In einer Allparteienregierung sollten die Hutu-Machthaber und die Tutsi-Rebellen aus dem Exil zusammenarbeiten.
Innocent Twahirwa engagierte sich in einer der neu gegründeten Parteien. Aber für einen friedlichen Ausgleich war es offenbar zu spät.
1993 haben sie mich aus dem Dorf gejagt. Ich bin nach Kigali geflohen. Meine Familie habe ich zurückgelassen. Ich glaubte, in Kigali sei es sicher, weil dort die Regierung saß. Die würde uns beschützen. Aber niemand war bereit, einen Tutsi zu schützen. 1994 wurde dann das Flugzeug des Präsidenten abgeschossen. Das war der Auslöser. Da haben sie angefangen zu morden.
Regierungssoldaten, Milizionäre und ihre Helfer aus der Nachbarschaft töteten. Selbst schwangeren Hutu-Frauen wurden die Bäuche aufgeschlitzt, wenn die Mörder einen Tutsi als Kindsvater vermuteten. Die Gewaltorgien waren nicht nur Massaker, die Tutsi sollten endgültig ausgerottet werden. Ein Völkermord. Hutu, die sich dem Morden widersetzten, wurden ebenfalls umgebracht. Im Juli 1994 erreicht die Tutsi-Rebellenarmee die Hauptstadt, angeführt vom heutigen Präsidenten Paul Kagame. Der Völkermord ist gestoppt. Aus Angst vor Vergeltung fliehen über 1 Million Hutu ins Ausland, vor allem in den Kongo. Unter ihnen sind viele Mörder, aber auch Unschuldige ergreifen die Flucht.
Derweil erhält Innocent Twahirwa eine furchtbare Nachricht.
Nachdem die ruandische Patriotische Front in Kigali einmarschiert war, kam ein Überlebender zu mir und berichtete von meiner Familie. 3 meiner 4 Kinder sind getötet worden.
Nyamirambo ist heute das bunteste Viertel von Kigali. Der lebhafte Stadtteil mit seinen schmalen, oft gepflasterten Straßen erstreckt sich unweit des Zentrums von Kigali, Hügel auf, Hügel ab. Ein Restaurant bietet malische Küche. Nebenan fertigt ein senegalesischer Schneider mit seinen beiden Angestellten farbenprächtige Kleider und Hemden für festliche Anlässe. Gegenüber hat eine verschleierte Frau in ihrer Verkaufsvitrine Filmdöschen mit Salben rautenförmig angeordnet. Zuwanderer, vor allem aus Westafrika, haben sich hier niedergelassen. 1994 hat Theophila, die spätere Bezirksbürgermeisterin, in Nyamirambo gelebt.
In meinem Viertel sind fast alle Tutsi ausgerottet worden. Ich habe ein beinahe dreimonatiges Martyrium durchgemacht. Sie fingen an, die Menschen nicht mehr zu erschießen, sondern mit Macheten zu töten. Sie hatten wohl keine Munition mehr, deshalb haben sie solche traditionellen Waffen benutzt. Ich hatte Angst, sie würden mich mit der Machete abschlachten.
Theophila hatte einen Nachbarn, der Mitglied der Interahamwe war.
Interahamwe nannte sich die Jugendorganisation der regierenden Hutu-Partei. Interahamwe wurde während des Völkermordes zum Inbegriff für marodierende, mordende, vergewaltigende Banden junger Männer, die Jagd auf Tutsi machten und sie abschlachteten.
Ausgerechnet solch ein Interahamwe-Mann war Theophilas Nachbar. In ihrer Not fragte sie ihn dennoch, ob er ihr helfen würde. Gegen Bezahlung. Es gäbe zwei Alternativen. Entweder solle er sie erschießen, zusammen mit ihrer Familie, dann könnte er in ihr Haus ziehen und all ihre Habe behalten. Oder er solle ihnen bei der Flucht helfen. Theophila wollte sich mit ihren Angehörigen in der Kirche Heilige Familie im Zentrum von Kigali in Sicherheit bringen. Gott sei Dank, sagt Theophila, habe sich der Interahamwe-Mann entschlossen, seiner Tutsi-Nachbarin und deren Familie zu helfen. Wir haben Theophila bisher als energische Frau kennengelernt. Auch bei der Erinnerung an die vermutlich schrecklichsten Tage in ihrem Leben lässt sie sich von dem Grauen nicht überwältigen. Nur manchmal macht sie eine Pause und holt tief Luft. Aber sie lässt den Faden ihrer Erzählung nicht abreißen und bleibt hörbar auf Distanz zu dem hilfsbereiten Hutu-Mann.
Ich bin also losgegangen mit diesem Interahamwe-Mann. Wir haben uns geeinigt, dass er mich begleitet, um meine eigenen Kinder, meine Nichten und Neffen in Sicherheit zu bringen. Ich hatte mich als Bäuerin verkleidet. Ich hatte euch ja gesagt, ich komme aus dem Norden. Der Akzent im Norden ist ganz anders, als man hier spricht. Aus dem Norden kam die gesamte damalige Obrigkeit, der Präsident und alle, die etwas zu sagen hatten. Man war stolz, ein Hutu aus dem Norden zu sein. Das war die Machtelite. Einer Nichte hatten sie den Arm verstümmelt, als sie ihre Mutter töteten. Mit meinem Nordakzent habe ich also an jeder Straßensperre auf den verstümmelten Arm meiner Nichte gezeigt und erklärt, das waren die Tutsi, diese Kakerlaken. Sie haben dann immer gesagt, geh weiter. Sie wollten, dass ich schnell mit dem Kind ins Krankenhaus komme. Auf diese Weise habe ich 19 Straßensperren geschafft.
Jeder in Kigali kennt das Milkolin. Das noble Hotel der 1000 Hügel auf der zentralen Anhöhe der Stadt bietet einen weiten Blick auf die darunterliegenden Wohnviertel und die nächste Bergkette. Erst vor kurzem wurde es renoviert. Jetzt, am Samstagabend, schwimmt niemand mehr im Pool. Auf der Terrasse und an der Bar neben dem Becken nimmt das Personal Bestellungen entgegen. Das Publikum ist überwiegend afrikanisch. Aus den Lautsprechern erklingt African Fusion, live. Das Milkolin erscheint Lichtjahre entfernt von Theophilas Flucht und den Morden an Innocent Wahiwas Kindern. Wir versuchen, die Eindrücke der letzten Tage zu ordnen. Einiges verstehen wir hier nicht. Mit welcher Ruhe unsere Gesprächspartner ihre furchtbaren Erlebnisse erzählen. Haben sie all das Grauen hinter sich gelassen, dass sie darüber so gefasst sprechen können? Oder ist Sachlichkeit der einzige Weg, in den Alltag zurückzufinden, in einem Land, wo Zeugnisse des Genozids allgegenwärtig sind? Unsere Recherche folgt inzwischen einer gewissen Routine. Jeden Morgen kommt Faustin, der junge Rechtsanwalt, mit einem Bekannten vorbei, der sich als Chauffeur mit eigenem Auto selbstständig gemacht hat. Und so fahren wir zu den grünen Hügeln vor der Hauptstadt. Die Dorfrichterin Angélique Mukabutera hat Faustin damals besonders beeindruckt. Wir kennen die Bäuerin ja schon. Eine Hutu, deren Mann ermordet wurde, weil er Tutsi war.
Die Bevölkerung hat mich als ehrliche Richterin für die Verhandlungen auf dem Dorfplatz gewählt. Wir haben uns zweimal die Woche versammelt. Zunächst haben wir festgestellt, ob alle Angeklagten und Zeugen erschienen sind. Entweder haben die Angeklagten ihre Verbrechen zugegeben oder, falls sie nicht gestanden haben, bekamen sie ein Stück Papier und sollten aufschreiben: Deswegen hat man mich angeklagt. Das habe ich getan, das habe ich nicht getan.
»130.000 Männer und Frauen wurden wegen vermuteter Teilnahme am Völkermord ins Gefängnis gesteckt und dort ohne Prozess festgehalten. Zusammengepfercht vegetierten sie vor sich hin, ohne Aussicht auf Klärung der Vorwürfe. Mit herkömmlicher Gerichtsbarkeit hätte es Jahrzehnte gedauert, bis ihnen der Prozess gemacht worden wäre. Deshalb wurden 2001 die Gacaca eingerichtet. Nur die Drahtzieher des Völkermordes wurden in Arusha, im Nachbarland Tansania, vor dem eigens dafür ins Leben gerufenen Internationalen Gerichtshof angeklagt. Die Dorfgerichte greifen eine alte ruandische Tradition auf. Früher haben sie allerdings über eher geringfügige Streitigkeiten unter Nachbarn entschieden.
Wir hatten es immer mit berüchtigten Kriminellen zu tun. Zum Beispiel mit Männern, die Frauen vergewaltigt haben. Darauf stand immer Gefängnis. Es gab aber auch Leute, die schon einige Jahre im Gefängnis verbracht hatten. Und wir fanden, das reicht. Wir ließen sie also frei und sie konnten in ihre Dörfer zurückkehren. Aber wir haben uns natürlich immer an die Gesetze gehalten. Manche Leute glaubten, dass sie mir drohen könnten. Aber ich hatte keine Angst. Alles, was ich wollte, war, dass die Unschuldigen aus dem Gefängnis freikamen und dass diejenigen, die das Gefängnis verdient hatten, dort blieben. Ich habe Verantwortung übernommen. Manchmal bin ich nach Hause gekommen und fand eine getötete Ziege oder ein Huhn, dem man die Kehle durchschnitten hatte. Aber das hat mich nicht abgeschreckt. Ich habe zu Gott gebetet, dass er mir Kraft und Mut gibt, weiterzumachen. Denn ich war trotz allem stolz, an etwas beteiligt zu sein, das meinem Land Frieden und Stabilität zurückbringt.
Wir sind jetzt seit einigen Tagen mit Faustin unterwegs. Er ist der Sohn einer Tutsi-Familie, nur so viel wissen wir. Aber er empört sich, wenn ein Hutu seiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt wurde. Was für eine Geschichte hat er? Der Anwalt nimmt uns mit in seine Kanzlei. Eigentlich hätte er Rinderzüchter werden sollen, wie es sich für einen jungen Tutsi aus dem Umfeld des Königsklans gehört.
Mes parents ont des origines rwandaises.
Meine Eltern kommen aus Ruanda. 1959 sind sie in die kongolesische Provinz Nord-Kivu geflohen, in die Nähe von Goma. Dort im Kongo bin ich geboren. Meine Eltern haben dort gearbeitet und sind zu Wohlstand gelangt. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich ein Flüchtlingskind war. Wir hatten alles. Ich lebte inmitten einer großen Familie.
Ruanda war dennoch in Faustins Familie allgegenwärtig. Onkel und Tanten lebten weiterhin in der alten Heimat. Und als Junge war Faustin mit seiner Mutter öfter auf Verwandtenbesuch im Land der 1000 Hügel.
Ich erinnere mich an 1990. Damals war ich 12 Jahre alt und wechselte gerade auf die Oberschule. Das waren schwierige Zeiten für mich, denn die meisten Tutsi-Jungen aus unserer Nachbarschaft gingen weg. Sie schlossen sich der ruandischen Patriotischen Front, der RPF, an. Ich war noch zu jung. Aber als sie weg waren, habe ich verstanden, was es heißt, dass ich Tutsi bin und ruandische Wurzeln habe.
là j'ai appris que j'étais Tutsi, que j'avais des origines rwandaises.
Tutsi wurde in der Schule zum Schimpfwort. Es gab Schlägereien und sogar Tote. Denn im Kongo lebten auch Hutu. Und der Konflikt zwischen Hutu und Tutsi machte vor der Landesgrenze nicht Halt. Vieh der Tutsi wurde getötet. Faustins Eltern beschlossen, zurückzukehren in ihre alte Heimat Ruanda.
Sie haben gesagt, besser dort getötet zu werden als hier.
1994, mit 16 Jahren, schließt sich Faustin den Tutsi-Rebellen an. Er kommt zur Nachhut und kümmert sich um Flüchtlinge und Kriegsopfer.
Ich habe furchtbare Dinge gesehen. In einer Kirche in Gahini war alles voller Blut. Ich habe kleine Kinder gesehen, die an den Brüsten ihrer getöteten Mütter saugten. Ganz in der Nähe hatten sie Menschen lebendig begraben. Es waren, glaube ich, 14 Überlebende, die aus der Grube herauskrochen.
Müsste Faustin nach solchen Erlebnissen nicht zum wütenden Rächer werden? Er, der beinahe alle Familienmitglieder, die in Ruanda lebten, beim Völkermord verloren hat? Auch seine Eltern, die nach Ruanda zurückgekehrt waren. Als Rechtsanwalt, erklärt er uns, vertritt er keine des Völkermordes Beschuldigte. Alexis Hubana, Anfang 30, ist Sohn einer Hutu-Familie. Der Vater sitzt für den Rest seines Lebens im Gefängnis, verurteilt wegen Verbrechen während des Genozids. Faustin hat unseren Besuch für Sonntagvormittag vereinbart. Wir warten im Haus der Familie Hubana inmitten eines Bananenhains. Regen prasselt auf das Wellblechdach. Die Mutter, eine verhärmte Frau und die 14-jährige Schwester leisten uns Gesellschaft. Alexis war in der Kirche, aber er sei schon auf dem Rückweg, versichert seine Schwester. Sie hat gerade mit ihm telefoniert.
Zu meiner Familie gehören 7 Personen. Vor dem Genozid lebten wir mit beiden Eltern. Aber heute ist nur noch unsere Mutter da. Wegen dem, was im Land passierte, ist unser Vater nicht da. Dass wir nicht mehr zusammen sind, macht unserer Familie schwer zu schaffen. Unser Vater hat das Geld verdient. Er hat bezahlt, was wir brauchten. Ich war der zweite Verdiener. Ich konnte ihn ersetzen und arbeiten, um die Familie zu ernähren. Aber inzwischen musste ich meine Arbeit aufgeben.
Alexis Vater gehörte zu den Verantwortlichen in der Gemeinde. Zusammen mit dem Bürgermeister wurde er vor dem Dorfgericht angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, das Töten nicht verhindert zu haben. Er wurde verurteilt, später freigelassen, bei einem Revisionsverfahren erneut verurteilt. Diesmal zu lebenslänglich. Auf der Rückfahrt wird Faustin, der Anwalt aus der Tutsi-Familie, sagen, dieses Verfahren sei äußerst fragwürdig gewesen. Man könne Alexis Vater nichts vorwerfen. Faustin klingt dabei sehr entschieden. Der Vater ist im Gefängnis psychisch krank geworden. Der Sohn wurde in Sippenhaft genommen.
Ich war Zweigstellenleiter bei der Volksbank. Niemand wusste, woher ich kam und wer meine Eltern waren. Bei der Arbeit habe ich nicht darüber gesprochen. Das war kein Problem. Aber als mein Vater 2005 freigelassen wurde und wir wieder zusammenlebten, da wurde bekannt, wer ich war und wer meine Eltern sind. Und dann fingen die Schwierigkeiten auf der Arbeitsstelle an, bis ich schließlich kündigte.
Schon zuvor hatte Alexis Hubana sein Ehrenamt als Gacaca-Berufungsrichter aufgegeben. Er war manchmal mit Aussagen konfrontiert, die er für unglaubwürdig hielt. Aber er fühlte sich nicht in der Lage zu widersprechen. Deshalb legte er sein Richteramt nieder. Seit über 3 Jahren ist Alexis Hubana nun arbeitslos. Mit Aushilfsjobs sorgt er für das Nötigste.
'90/91 drang die Rebellenarmee bis in unsere Nachbargemeinde vor. Wir dachten schon, wir wären die Nächsten. Das war bedrohlich. Und dann kamen die Flüchtlinge. Ich verstand damals nur, dass im Norden die Mehrheit Hutu waren und dass sie von Guerillatruppen angegriffen wurden. Auch hier fühlte man sich bedroht. Als ich einmal in die Nachbargemeinde ging, bin ich an einem Flüchtlingslager vorbeigekommen. Die Not, die ich da gesehen habe, hat mich sehr schockiert.
Krieg, Bürgerkrieg, Tod. Auch Hutu erlitten Flüchtlingselend und Gräueltaten. Das, erzählt Faustin in seiner Kanzlei, habe er langsam begriffen.
Ich hegte einen Groll, aber ich hatte nicht vor, mich zu rächen. Denn ich wusste nicht, an wem ich mich rächen sollte. Ich kannte Ruanda nicht. Ich wusste nicht genau, wer ist Hutu, wer ist Tutsi. 1995 besuchte ich eine Schule im Norden, dort, wo der Krieg begonnen hatte, wo es auch Opfer des Krieges gab. Sie erzählten mir von ihrem Leid. Dann vergleichst du das mit deinem Leid. Da habe ich angefangen, den Schmerz der anderen zu verstehen. Ich habe begonnen, weicher zu werden und schließlich zu vergeben. Und die anderen zu akzeptieren. Und am Schluss fühlte ich mich sogar selber ein wenig schuldig.
Theophila, die frühere Bürgermeisterin, hat einen Geländewagen mit Chauffeur organisiert. Wir fahren in einen ländlichen Außenbezirk von Kigali, nach Butamwa. Die Straße ist schlecht. Tiefe Furchen laufen quer über die rote Huckelpiste. Der Fahrer hat eine CD eingelegt. Die Stimmung ist gut. Wir sind auf dem Weg in ein Lager der staatlichen Organisation TIJ. Die Abkürzung steht für Travaux d'intérêt général, gemeinnützige Arbeit. Dort verbüßen Männer und Frauen ihre Strafen, die wegen Beteiligung am Völkermord verurteilt wurden. Theophila hatte, bevor sie Bezirksbürgermeisterin wurde, 3 Jahre lang eine Stelle in einem solchen Lager. Im Frühstücksraum unseres Hotels erzählte sie davon.
Ich wollte die Konfrontation, ich wollte die TIJ-Leute konfrontieren und ich wollte einen Beitrag leisten. Ich empfand die Verpflichtung, das Tuch zu erneuern, das zerrissen war. Außerdem wollte ich mit meiner Ausbildung meinen Stein zum Wiederaufbau meines Landes setzen. Das heißt, ich wollte konstruktiv mit den Verurteilten arbeiten. Ich hatte sie beim Töten gesehen. Sie waren wie wilde Tiere. Ich fragte mich, wird man daraus Leute machen können, die verstehen, was sie getan haben? Werden sie sich ändern können? Gleich am Anfang habe ich sogar einen Mörder meiner Familie getroffen. Er war in einer Gruppe von TIJ-Leuten. Als ich schlafen ging, dachte ich, die werden mich umbringen. Ich hatte Angst. Ich konnte kein Auge zumachen. Aber glücklicherweise waren Kolleginnen und Kollegen bei mir. Wir haben gesungen und uns Witze erzählt. Ich habe niemanden schlafen lassen, weil ich dachte, wenn wir schlafen, töten sie mich vielleicht. Das war ein bisschen fies, aber ich wollte meinen Kollegen nicht zeigen, dass ich Angst hatte.
Butamwa. Ein Hügel, Buschland. Keine Zäune, keine Wachposten. Auf halber Höhe arbeiten hunderte Männer, die meisten in dunkelgrauer Kluft. Auf Brust oder Rücken die Buchstaben TIG und eine Nummer. Viele sind barfuß, manche tragen Gummistiefel oder Plastikschlappen. Mit Hacken, Piken und Vorschlaghämmern zertrümmern sie Steine. Am Rand steht Aimable Nishibarungu, der Aufseher. Die Männer bauen eine Straße zu dem Gefängnis, das hierher verlegt wird, erklärt er uns. In dem Lager sind 400 Gefangene untergebracht, darunter 26 Frauen. Die älteste ist über 80. Die Arbeitszeit dauert von 6 bis 14 Uhr. Anschließend ist politischer Unterricht, Umerziehung könnte man auch sagen. Am Wochenende dürfen sie das Lager verlassen, um in die Kirche zu gehen und Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen, sagt der Aufseher. Theophila hat dafür gesorgt, dass wir das Arbeitslager besuchen dürfen. Wir möchten mit Lagerinsassen reden. Theophila erteilt Anweisungen. Jacques Basimitima tritt vor. Die Lagerleitung hat ihn zum Sprecher der Gefangenen ernannt. Er darf ihre Beschwerden vorbringen. Basimitima ist Mitte 40, Am Handgelenk trägt er eine protzige Armbanduhr.
Es geschah am 12. April 1994. Wir waren 70 Männer. Keine Interahamwe-Miliz. Wir waren einfach Leute, die sich zusammengefunden hatten. Wir sind in die Nachbargemeinde, nach Uhinga, gegangen. Dort haben wir einen Menschen getötet. Wir kannten ihn nicht. Wir haben nicht einmal gewusst, wo der Mann wohnt. Die Nachbarn sagten uns, das ist das Haus des Tutsi.
Warum nur wurde er zum Völkermörder?
1994 wurde ich von einem satanischen Geist geleitet.
In einigen Jahren wird Jacques Basimitima das Tischlager verlassen. Dann hat er seine Strafe verbüßt.
Nach meiner Entlassung will ich ein moderner Landwirt werden. Ich werde mich der Kartoffel widmen. Ich werde ausgewähltes Saatgut verwenden. Ich will gute Ernten haben und das wieder hereinholen, was ich während meiner Zeit im Arbeitslager verloren habe.
Ein zweiter Gefangener wird uns vorgestellt. Er nimmt Haltung an. Der Mann wirkt wie ein geprügelter Hund.
Ich heiße Musabimana, Jean. Tigist im Tischlager Butambwa. Auch ich habe am Genozid teilgenommen. Deshalb bin ich hier, damit ich den Rest der gegen mich verhängten Strafe verbüße. Ich bin zu 8 Jahren verurteilt. Danach werden wir uns wieder in die ruandische Familie integrieren.
Jean Musabimana ist 41 Jahre alt. Als der Völkermord begann, hatte er gerade als junger Lehrer in der Dorfschule angefangen. Daran würde er nach Verbüßung der Strafe gern anknüpfen.
Nach meiner Zeit im Lager möchte ich um Eingliederung in eine Arbeit bitten, die ich früher gemacht habe.
Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Lesen Sie das Gesetz.
Theophila geht dazwischen. Sie ist nicht einverstanden.
Es gibt Berufe, in denen man nach einer Verurteilung wegen Völkermordes nicht zurückkehren kann. Das sind medizinische Berufe. Man darf auch nicht mehr unterrichten und nicht zum Militär. Unterrichten ist ein angesehener Beruf, ein respektierter Beruf. Er muss sich eine andere Beschäftigung suchen. Das Gesetz ist da völlig eindeutig.
Zum Abschied hatte Theophila eindringlich geraten, schaut euch die Gedenkstätten an, dann versteht ihr, wie wir die Erinnerung wachhalten. Die Völkermörder hatten ihre Opfer in Bananenhainen verscharrt, in Latrinen versenkt, ins Wasser geworfen. Inzwischen wurden viele Tote in den Massengräbern der Gedenkstätten beigesetzt. 250.000 Tote sind im zentralen Gisozi Memorial in Kigali begraben. Auch die 3 Kinder des Dorfvorstehers Innocent Twahirwa.
Man braucht wirklich Beweise, die man den Leuten zeigen kann. Beweise, die die Geschichte jedes Ortes im Land erzählen. Denn an jedem Ort im Land fand der Völkermord statt.
7 nationale Gedenkstätten erinnern an den Genozid. 200 Gedächtnisorte gibt es im ganzen Land. Sie wurden zum Beispiel in ehemaligen Schulen und Kirchen eingerichtet, wo Tutsi zu Tausenden Zuflucht suchten und dann doch massakriert wurden. Auch katholische Priester und Nonnen beteiligten sich am Völkermord. Die frühere Internatsschule von Murambi liegt auf einer Erhebung inmitten eines Ringes höherer Hügel, fast wie in einem Krater. In den ehemaligen Schlafräumen sind hunderte Skelette auf niedrigen Holztischen ausgestellt. Man hat sie aus Massengräbern auf dem Schulgelände exhumiert und mit Kalk vor Verwesung geschützt. Der Kalk verleiht den Gebeinen eine intensiv weiße Farbe. Der skelettierte Säugling liegt auf dem Brustkorb seiner Mutter, beschirmt von ihrer Knochenhand. Uns schockiert diese zur Schaustellung der Opfer. Theophila teilt die Bedenken nicht.
Das ist nötig, denn es gibt Leute, die sagen, das sind alles Lügen. Aber diese Leichen sprechen eine deutliche Sprache.
All diese Gedenkorte sollen das Vergessen verhindern, das die Überlebenden so fürchten. Das aber auch die Regierung der ehemaligen Rebellen fürchten muss. Denn den Völkermord mit Waffengewalt beendet zu haben, ist ihre wichtigste Legitimation. dass die Menschen heute genug zu essen haben, dass es eine Sozialversicherung sowie mehr Krankenhäuser und Schulen gibt, stabilisiert die Macht von Präsident Kagame. Das neue Ruanda will nicht mehr in ethnischen Kategorien denken. Hutu, Tutsi, das soll nicht mehr wichtig sein. Aber wahr ist auch, zur Machtelite gehören heute fast nur Tutsi, die in Uganda im Exil waren. Der Präsident regiert autoritär, daran ändern auch Wahlen nichts. Ihre Basis zu verbreitern, scheint die Regierung nicht anzustreben. Oppositionsparteien und Presse sind entrechtet.
Mit Faustin haben wir noch einen letzten Termin vereinbart. Vor diesem Besuch ist uns ein wenig mulmig. Wir wollen Elias Kalissa treffen. Der war 1994 ein Nachbar der Familie Twahirwa. Er gehörte zu den Mördern der drei Kinder. Elias Kalissa ist auch heute wieder der Nachbar. Wir überlegen, ob Innocent Twahirwa von dieser Verabredung vorab erfahren sollte. Nicht, dass er womöglich denkt, wir zweifelten an seiner Schilderung. Als wir auf dem Hügel ankommen, läuft uns der Dorfvorsteher gleich über den Weg und begrüßt uns. Er weiß bereits Bescheid. Hier bleibt nichts verborgen. Innocent Twahirwa ist sichtbar und unsichtbar der Regisseur dieses Treffens. Er legt auch die Schauplätze fest. Er lässt Elias Kalissa rufen, berührt zur Begrüßung stumm dessen Joppe, deutet auf uns. Wir geben Kalissa die Hand. Der Mörder ist ein kleiner, unscheinbarer Mann Ende 50 mit hängenden Schultern. Er trägt dunkle Hosen, ein weißes T-Shirt und eine zerschlissene Jacke. Diesmal sitzen wir in einem Haus am Fuß des Hügels, weit weg von der Straße. Die Wände sind blau gestrichen. Politische Plakate, die zur Wahl von Präsident Kagame auffordern, hängen als einziger Schmuck an der Wand. Später erfahren wir, dies ist Innocent Twahirwas Haus, der Tatort. Hier wurden seine Kinder umgebracht.
Ich heiße Elias Kalissa. Ich bin verheiratet. Wir haben 5 Kinder.
Elias Kalissa blickt zu Boden und knetet seine Hände. Er erzählt von früher, von der guten Nachbarschaft zwischen Hutu und Tutsi. Geschichten, wie wir sie schon öfter gehört haben. Und wie war das Verhältnis zu den Twahirwas damals, kurz vor dem Völkermord?
1994 waren wir unmittelbare Nachbarn.
Die Lage im Land empfand Elias Kalissa dagegen als bedrohlich. Die Tutsi-Rebellen des Paul Kagame infiltrierten Ruanda. Der Hutu Elias Kalissa hatte Angst.
Wir waren beunruhigt, weil sie nahe waren. Außerdem sagte man, das sind keine menschlichen Wesen. Sie haben Schwänze, sie fressen Menschen, sie töten. Mit einem Wort, sie waren böse. Und man sagte uns, die Tutsi im Dorf sind die Komplizen der Rebellen. Ich habe nicht geglaubt, dass meine Nachbarn die Rebellen unterstützten. Aber selbst wir sind in Parteiversammlungen gegangen, um nicht als Komplizen verdächtig zu werden.
Gegen die Tutsi hetzte der private Sender Radio Télévision Libre de Mille Collines. Der gehörte Politikern der Regierung.
Mitteilung an alle Kakerlaken, die uns hören. Ruanda gehört denen, die es wirklich verteidigen. Und ihr Kakerlaken, seid keine Ruanda. Diese Leute gehören zu einer dreckigen Rasse. Wir müssen sie ausmerzen. Wir müssen sie loswerden.
Sie haben gesagt, die Tutsi sind wilde Tiere. Sie sind Kakerlaken, sie sind Schlangen, sie haben Schwänze. Sie haben gesagt, man muss sie töten. Man hat mich angeklagt, dass ich daran beteiligt war, Twahirwas Kinder zu töten. Ja, wir haben 3 Kinder getötet. Hier, in diesem Haus. Ich war dabei.
Ntuyihaga, 7 Jahre. Ntetseryayo, 5 Jahre. Sibomana, 4 Jahre.
Wir waren mindestens 10 Leute, die angegriffen haben. Ein gewisser Kabumba war unser Anführer. Er war der Chef der Interahamwe-Miliz. Er war auch Bauer. Er gab Anweisungen, wer getötet werden sollte und wer nicht.
Elias Kalissa sucht nach Worten. Er verstummt immer wieder. Faustin hakt nach.
Das war ein Angriff der Nachbarn. Wir hatten keine Gewehre. Einige hatten Macheten, andere hatten Keulen oder Stöcke. Ich hatte keine Machete, ich hatte einen Stock. Den habe ich benutzt.
Kalissa pflicht in seine Schilderungen immer wieder ein, dass der Mord an den Nachbarskindern ihm damals schon leid getan hätte. Dass er auf Befehl Kavumbas gehandelt habe. Aber er nutzte die Gelegenheit, sich zu bereichern.
Ich habe mir einige Sachen aus Twahewas Haus genommen. Die Eingangstür, Stühle und einen Wasserkanister. Ich habe die Sachen mitgenommen, weil ich mir gesagt habe, vielleicht kommt eines Tages ein Kind zurück oder Herr Twahewa oder seine Frau. Dann gebe ich ihnen ihr Eigentum zurück.
Elias Kalissa hat seine Tat zugegeben. Er wurde von einem Gachacha-Gericht verurteilt. Er hat seine Strafe verbüßt. Innocent Wahirwa hat die Entschuldigung des Mörders seiner Kinder nach einigem Zögern angenommen. Das hat er uns vor seinem Laden an der Straße erzählt.
Nach dem Genozid habe ich tiefe Trauer empfunden. Ich wollte mich rächen. Ich habe dann den christlichen Glauben angenommen. Ich gehöre einer protestantischen Pfingstlergemeinde an. Ich habe verstanden, dass nicht ich Rache üben darf, sondern dass Gott der Richter ist und mich rächen wird. Das hat mir geholfen, die anderen zu verstehen und ihnen zu vergeben.
Innocent Twahirwa hat sich entschieden. Er ist auf dem Hügel geblieben. Er lebt mit den Tätern.
Einige von denen hatten Schuldgefühle. Es hat ihnen leid getan. Sie wollten sich entschuldigen. Es ist ihnen schwer gefallen, weil sie sich geschämt haben. Später, vor den Dorfgerichten, haben sie ihre Aussagen gemacht und mich um Verzeihung gebeten. Ich habe ihnen verziehen. Und was mein Eigentum betrifft, das sie zerstört haben, ich habe keine Entschädigung verlangt.
Innocent Twahirwa und seine überlebende Tochter sind heute die einzigen Tutsi im Dorf. Seine Frau ist Hutu. Mittlerweile hat er eine wichtige Funktion auf dem Hügel. Er wurde zum Dorfverantwortlichen gewählt.
Die Hutu haben mich gewählt. Sie vertrauen mir, weil ich vertrauenswürdig bin. Bei den letzten Wahlen sind ein Hutu-Kandidat und ich gegeneinander angetreten. Und ich bin gewählt worden. Das war eine ganz offene Wahl. Man stellte sich einfach hinter einen Kandidaten und dann wurden die Leute gezählt. Hinter mir standen viele.
Elias Kalissa, der Mörder von Innocent Twahirwas Kindern, hält seine Hände jetzt ruhig. Das weiße T-Shirt unter seiner Joppe hat einen schwarzen Aufdruck, ein Kreis, darin ein umgekehrtes Y. Weiß er, was das Zeichen bedeutet?
Nein, ich kenne das Zeichen nicht. Ich kann nicht lesen. Ich war nicht auf der Schule.
Es ist das Friedenszeichen.
Das Friedenszeichen? Das ist gut.
Etwas möchte Elias Kalissa noch sagen.
Ich habe Twahirwa auch gewählt. Ich wollte, dass mein Nachbar der Verantwortliche wird.
Ruanda, wo Mörder und Überlebende Nachbarn sind. Ein Land sucht seine Zukunft. Feature von Gabi Meyer und Günther Bayer. Es sprachen Nina Petri, Holger Postler, Andreas Krämer, Hedi Kriegeskotte, Glenn Goltz, Guido Gallmann, Eva Gosiejewitz, Peter Kämpfe und Siegfried W. Maschek. Ton Klaus Schumann, Technik Christine Potschkart. Regieassistenz Ilka Bartels, Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk 2011. Redaktion Michael Augustin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.